Kraftwerke, Busse, Bahnen und Flugzeuge. Alle reden über Wasserstoff als Energieträger, manche planen schon, aber vergleichsweise wenige setzen es tatsächlich bislang um. Denn noch ist der aus erneuerbarer Energie gewonnene grüne Wasserstoff kaum verbreitet. Dabei würde er den gewünschten Klimaeffekt bringen. Am Mikrofon begrüßt sie Lisa Splanemann.
Ich denke, es ist sehr typisch für die jetzige Situation. Wir sind ja in so einer Umbruchphase. Es gab eine große Euphorie. Ich habe persönlich auch immer vor dem Hype gewarnt, der dahinter stand, dass man dachte, Wasserstoff ist jetzt das neue Öl und löst alle unsere Probleme. Das ist nie der Fall gewesen. Insofern kommt man jetzt so ein bisschen am Boden der Realität an. Es geht in Richtung grünen Wasserstoff, da wird es gar keine Frage geben, aber es braucht Zeit.
Das sagt Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Benötigt werde etwa auch die Infrastruktur. Das Ganze ist ein Prozess, der funktioniert, für die Wirtschaft aber noch zu teuer ist. Mit Folgen für die zahlreichen Wasserstoffprojekte auch in der Region Berlin-Brandenburg. Wirtschaftsreporter Martin Küper hat sich in der Wasserstoffszene umgehört.
Das ist der Originalzaun von I2, dem Wasserstoffflugzeug der Strausberger Firma Apus, die mit vollem Namen Apus Zero Emission heißt. Der Name ist Programm. Man träumt hier nicht nur vom Fliegen, sondern vom emissionsfreien Fliegen mit Wasserstoffantrieb. Und der Prototyp I2, der hier noch am Bodenteststand summt, soll schon bald in die Luft gehen, hofft Firmenchef Philipp Scheffel. Allerdings gibt es ja seit Anfang des Monats ein Problem.
Endmontage ist abgeschlossen. Wir sind in einer Testphase der Antriebssysteme noch. Und ja, der Erstflug war jetzt für Mai diesen Jahres geplant. Und ich hoffe auch, dass wir das noch schaffen. Entweder noch in der Insolvenzphase oder eben dann schon im neuen Kleid der Apus.
Apus nämlich braucht einen Investor. Momentan erhalten die 66 Mitarbeiter Insolvenzausfallgeld und hoffen, dass es irgendwie weitergeht mit dem Unternehmen. 2014 als Ingenieurbüro zunächst für die konventionelle Luftfahrt gegründet, hat man sich schon in den ersten Jahren dem Wasserstoffprojekt verschrieben, dafür auch einige Preise bekommen und, noch wichtiger, ausreichend Investorengeld. Tatsächlich gibt es das Projekt nun als Flugzeug. Und es könnte, wenn die Jungfernflüge klappen, das erste seiner Art werden mit Zertifikat. Doch nun steht erstmal das Überleben des Unternehmens an, die Suche nach Geld und einem tragfähigen Geschäftsmodell. Philipp Scheffel sieht das ganz pragmatisch.
Und da gibt es mal ganz grundsätzlich zwei Varianten. Entweder man entwickelt wirklich diesen Business Case Wasserstoffflugzeug weiter oder man geht in das originäre Geschäftsfeld des Luftfahrtingenieurwesens, was wir vorher auch gemacht haben. Das ist der wahrscheinlichere Fall. Und in dem Geschäftsfeld ist im Moment auch eine große Dynamik. Also da kann man viel machen. Hier geht es ganz klar um strategische Partner, die mit unseren Fähigkeiten was anfangen können, nämlich Zulassungen sehr schnell machen zu können, Flugzeuge gut auslegen zu können. Da gibt es im Moment viele Anfragen und Firmen, die diese Anfragen auch haben und bedienen und vielleicht gerade zu wenig Personal haben. Und für die sind wir jetzt dann interessant.
Und noch ein anderer Wasserstoffpionier aus der Region geriet kürzlich in die Insolvenz. Und momentan sieht es nicht danach aus, dass es für die Wasserstoffkraftwerkspläne der Firma HH2E aus Berlin-Tegel ein tragfähiges Angebot gibt. Dabei war man schon sehr weit, hatte Kraftwerke vor allem im Osten Deutschlands geplant und teilweise genehmigen lassen. Und auch für den Cleantech-Park in Berlin-Marzahn gab es ein Letter of Intent. Der Engpass grüner Wasserstoff, also der aus erneuerbaren Energien hergestellte Kraftstoff der Zukunft, der ist immer noch knapp und teuer und für nachhaltig und aus eigener Kraft überlebensfähige Geschäftsmodelle ist es offenbar noch zu früh, bestätigt auch Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Ich denke, es ist sehr typisch für die jetzige Situation. Wir sind ja in so einer Umbruchphase. Es gab eine große Euphorie. Ich habe persönlich auch immer vor dem Hype gewarnt, der dahinter stand, dass man dachte, Wasserstoff ist jetzt das neue Öl und löst alle unsere Probleme. Das ist nie der Fall gewesen. Insofern kommt man jetzt so ein bisschen am Boden der Realität an. Es geht in Richtung grünen Wasserstoff. Da wird es gar keine Frage geben, aber es braucht Zeit. Es braucht vor allem einen schnelleren Ausbau von Ökostrom, der benötigt wird, auch zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Es wird benötigt, die Infrastruktur dahinter, inklusive Pipelines und Schiffskapazitäten und eben auch die Zuwegung zu den Bedarfsstandorten.
Zeit, die viele Unternehmen in der Region nicht mehr haben. Dabei ist die Dekarbonisierung von Mobilität, Industrie und Energieerzeugung Überzeugung zwingend für die Klimawende und längst beschlossene Sache. Die Akteure haben teilweise ihre Aus- und Umstiegspläne schon veröffentlicht. Nicht nur der Zeitdruck ist groß, sondern auch die finanziellen Perspektiven sind klar. Einfach konventionell weiterzumachen wird sich wegen der steigenden CO2-Abgaben in Jahren und Jahrzehnten kein Unternehmen mehr leisten können. Doch angesichts der Mühen der Ebene müssen die Zeitpläne nun angepasst werden. So auch bei der BEW, der nun landeseigenen Berliner Energie- und Wärme GmbH. Susanne Huhnecke ist zuständig für die Firmenstrategie und will trotz Terminverschiebung die gesetzlichen Klimaziele einhalten.
Wenn man auf den alten Plan aussetzt, dann sieht man, dass wir eigentlich schon gedacht hatten, ab 2030 erste kleine Mengen einzusetzen und die hochlaufen zu lassen. Wir sehen da jetzt eine deutliche Verschiebung Richtung 2040 aus unserer Sicht eher, dadurch, dass wir auch die regulatorischen Vorgaben für 2030 ohne Wasserstoff schaffen werden. Klar ist aber auch, dass wir die Fernwärme in Berlin nicht ohne Wasserstoff werden dekarbonisieren können. Das ist eine Annahme, die bleibt. Wir sehen das allerdings womöglich in einem geringeren Maße als noch vor 2 Jahren und wie gesagt zu einem späteren Zeitpunkt.
Noch werden die großen Berliner Kraftwerke zu etwa 75% mit Erdgas betrieben. Der Umstieg also eilt. Der Strom- und Energiebedarf der Hauptstadt ist riesig. Nötige Investitionen werden derzeit also zweigleisig aufgesetzt. Zunächst geht es weiter mit Erdgas, aber neue Kraftwerke müssen beides können, wenn die Zeit für den Umstieg gekommen ist.
Wir haben gerade eine ganz große Investition getroffen, das ist für den Kraftwerkstandort Charlottenburg. Da werden wir auch, um den Kohleausstieg in Reuter West zu ermöglichen, unter anderem eine Gasanlage neu bauen, die zunächst mit Erdgas betrieben werden wird, die aber natürlich auf einen langfristigen Betrieb über Jahrzehnte ausgelegt ist und wo wir fest mit dem Einsatz von Wasserstoff planen. Und das ist die größte Investitionsentscheidung, die unser Unternehmen seit den 80er Jahren getroffen hat.
Erdgas als erstmal kleineres Übel also. Die Klimaziele sollen durch eine höhere Effizienz und andere klimafreundliche Alternativen wie Kraft-Wärme-Koppelung, Geothermie und Großwärmepumpen erreicht werden. Grüner Wasserstoff als Allzweckwaffe taugt er noch nicht.
Wir reden eigentlich von einem klassischen Henne-Ei-Problem. Und wir als der potenziell größte Endverbraucher vielleicht in Berlin sind da auch mit dran beteiligt. Wann schließen wir einen Vertrag ab? Dann, wenn wir wissen, dass es eine Menge zu verkaufen gibt. Wann produziert jemand eine Menge? Dann, wenn er weiß, dass es eine Leitung zu dem potenziellen Endverbraucher gibt. Und das ist, glaube ich, das, wo wir mit dem Wasserstoffkernnetz im ersten guten Schritt auf Bundesebene gegangen sind. Aber dass solche Dinge manchmal länger dauern, gerade wenn es sich um große volkswirtschaftliche Infrastrukturen handelt, ist nicht unbedingt verwunderlich.
Einen langen Atem braucht man auch hier. Am Berliner Siemens Traditionsstandort an der Huttenstraße produziert Siemens Energy mit Hightech-Maschinen. Seit 1,5 Jahren große Elektrolyseure, nötig für die Herstellung von Energie aus grünem Wasserstoff und konzipiert für den Einsatz in der Industrie und der Energiebranche. Es ist kurz nach 14 Uhr. Die Halle leert sich jetzt schlagartig. Projektleiter Thomas Bargus erklärt, warum.
Wir produzieren aktuell im Einschichtbetrieb. Wir fangen morgens um 6 Uhr an und dann geht die Schicht bis 14 Uhr. Und das ist das, was wir aktuell an Kapazitäten brauchen, um den Markt zu bedienen.
Es gibt zwei erste Kunden. Gasversorger wie Projektpartner Air Liquide aus Frankreich zum Beispiel bestellt hier in Berlin. Auch Abnehmer in der Industrie fragen allmählich nach den Elektrolyseuren. Aber noch ist viel Luft nach oben. Während in der Gasturbinenproduktion gleich nebenan im Dreischichtsystem gearbeitet wird, sind für die Energie der Zukunft noch 2 von 3 Schichten frei.
Die Nachfrage könnte größer sein, muss man einfach sagen. Wir sehen in Europa aktuell eine stabile Nachfrage auf noch niedrigem Niveau. Im Rest der Welt, muss man sagen, hängt die Nachfrage noch deutlich den Prognosen hinterher.
Siemens Energy, so Thomas Bargus, habe seine Wasserstoffhausaufgaben erstmal gemacht und Millionen in die neue Anlage investiert. Auch mit starker Unterstützung und Bürgschaften aus der Politik. Jetzt aber hapere es an der Verbreitung in der Fläche und einem Paradigmenwechsel in der Wasserstoffproduktion. Zurzeit werde der vor allem mit Hilfe von Erdgasenergie erzeugt und damit nicht wirklich effizient und klimafreundlich.
Wir müssen dahin kommen, dass dieser graue Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzt wird. Und dafür ist der Bedarf ist riesengroß, aber wir müssen die regulatorischen Rahmenbedingungen schaffen, dass das nun endlich auch umgesetzt werden kann.
Als Initiative von unten sozusagen könnte dabei der Wasserstoffmarktplatz Berlin-Brandenburg helfen. Vor genau 3 Jahren ins Leben gerufen, gibt es inzwischen immerhin 650 registrierte Nutzer in der Region, die hier Netzwerke und Geschäfte anbahnen. Katrin Goldammer vom Rainer-Lohmann-Institut für erneuerbare Energien betreut die Plattform seit ihrem Start.
Dann haben wir diesen Wasserstoff-Marktplatz in den letzten Jahren so erweitert, dass er diesen Unternehmen zum Beispiel Matchings vorschlagen kann. Also er kann tatsächlich den einzelnen Unternehmen sagen, hier gibt es ein anderes Unternehmen, dieser Stakeholder ist nur 10 Kilometer von dir entfernt, der hat ein Produkt, was für dich interessant sein könnte. Und so wurde dieser Marktplatz in der Zeit erweitert. Wir kriegen aus Brandenburg viele Angebote, Wasserstoff zu erzeugen. Das könnte grüner Wasserstoff sein, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, weil Brandenburg Vorreiterin ist als Bundesland, was die Erzeugung von Windkraft, aber auch Freifeld-Solarstrom angeht. Und wir bekommen relativ viele Anfragen aus Berlin von Unternehmen, die gerne Wasserstoff nutzen wollen. Die gibt es aber auch in Brandenburg, sodass man auch in Brandenburg solche Matches herstellen kann.
Das bewährte Energieprinzip der Region also funktioniert auch in der Wasserstoffwelt. Brandenburg als Lieferant für die erneuerbaren Energien. Interesse am Marktplatz gibt es inzwischen auch von Unternehmen, die weder in Berlin noch in Brandenburg sitzen. Sie nutzen den Marktplatz als Infobörse und wollen so herausfinden, ob sich eine Ansiedlung in der Region lohnt. Das Interesse am H2-Thema bei kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region ist also da. Aber auch hier gilt, was die großen Wasserstoffplayer spüren. Noch ist der Anteil des grünen Wasserstoffs an der gesamten Wasserstoffmenge viel zu gering für eine Energiewende. Er liegt aktuell bei gerade mal 5%.
Ich habe den Eindruck, der ganze Markt wartet darauf, dass jetzt die Dynamik endlich weitergehen kann, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich habe das letzte halbe Jahr eher als Pause und als Abwarten empfunden. Das hatte verschiedene Gründe. Ein Grund war sicherlich, dass wir eine Disruption hatten auf der Ebene der deutschen Bundesregierung, dass jetzt abgewartet wird, wie die nächsten Policies sind rund um den Wasserstoff.
Schnelle Entscheidungen sind gefragt nach einer Regierungsbildung. Solange warten die Unternehmen und ihre Investoren ab. In einer Zeit, in der die Themen Klima und Energiewende durch den Siegeszug rechtspopulistischer Parteien an Zugkraft verlieren. Dabei sind gerade für Berlin die Bedingungen besser als anderswo, sagt Jörg Bisset. Er ist Vorsitzender beim Verein H2 Berlin, ein Zusammenschluss regionaler Akteure, die auch versuchen wollen, ohne politische Förderung aus dem Thema Wasserstoff ein tragfähiges Geschäftsmodell zu machen. Ein konkretes Beispiel dafür könnten synthetische Kraftstoffe sein, hergestellt auf der Basis grünen Wasserstoffs.
Es gibt eine große Nachfrage an synthetischen Fuels, also kohlenstoffneutrale oder CO2-neutrale Fuels. Und da gibt es einen hohen Bedarf, ja, weil alle haben von der EU her die Vorgaben, letztendlich CO2-Ausstoßgrenzen einzuhalten. Und diese Fuels haben eine große Nachfrage. Das heißt, diese Fuels werden entwickelt auf der Basis von nachhaltigem Wasserstoff.
Außerdem, so Jörg Bisset, habe Berlin Standortvorteile durch sein zentrales Fernwärmenetz und die Nähe zur bisher ungenutzten Nord Stream 2 Pipeline, die man für den Wasserstofftransport umrüsten könnte. Und noch etwas spricht für die H2-Zukunft der Hauptstadtregion.
Das Zweite ist, was Berlin in seiner Umgebung hat, ist die Salzkaverne Rüdersdorf. Die können Sie ausholen und die eignet sich wunderbar, um ganz, ganz viel Wasserstoff zu speichern. Und das ist für Berlin essentiell, weil Berlin eigentlich nur im Winter Energie verbraucht. Ja, also wir haben keine große Industrie in der Stadt. Wir haben Gebäude hier in den nördlichen Hemisphären. Es ist im Winter schnell dunkel und wir haben kalte Temperaturen und im Sommer eben nicht.
Langfristprojekte wären das, aber sie zeigen, was möglich ist. Bei den Flugzeugbauern von Airbus und Strausberg denkt man erstmal kurzfristiger. Vergleichsweise schnell muss ein Investor gefunden und das Geschäftsmodell angepasst werden. Wenn das klappt, gibt sich Firmenchef Philipp Scheffel optimistisch, kann man nach der ersten, wie er sie nennt, grünen Welle vielleicht später auch wieder die ursprünglichen Ziele ansteuern.
Also ich rechne auch fest damit, dass einmal in 4 bis 6 Jahren diese Welle zurückkommt. Das hängt damit zusammen, dass im Moment die Preise für fossile Energie zu niedrig sind und damit der Wasserstoff unattraktiv wird und auch die emissionsarme Mobilität unattraktiv und unwirtschaftlich wird im Vergleich zur fossilen Mobilität, aber das wird sich auch wieder ändern.
Grüner Wasserstoff, ein Projekt also auf Wiedervorlage. Und bevor es sich wirklich durchsetzen kann, da sind sich alle Akteure einig, müssen zunächst andere Prioritäten gesetzt werden. Der schnelle Ausbau erneuerbarer Energieerzeuger als Grundlage für grünen Wasserstoff und einer Infrastruktur, die den Riesenbedarf an Energie verteilen hilft.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.